Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus!
Heute mit der Tattoo-Legende Max. Mit seinem unbändigen Wunsch, anders zu sein, hat er das heimatliche Bad Ischl lange Zeit an seine Grenzen gebracht.
Die Normalsterblichen waren ja alle Tätowierten heute irgendwie entweder Seeleute oder Verbrecher oder aus einem Rotlichtmilieu.
Heute ist das dem Salzkammergut nicht mehr wegzudenken und hat die Region und die Haut unzähliger Menschen nachhaltig bunter gemacht.
Ich habe viel Glück gehabt, muss ich sagen, zu einer Zeit in die Gegend, in die Familie reingeboren worden zu sein. Das kann sich kein Mensch aussuchen und für mich ist das nicht selbstverständlich.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert.
Heute geht es um ein Thema, das dich fasziniert.
Naja, das mich fasziniert und dich vielleicht sogar ein bisschen eher fürchten lehrt, oder?
Ja, das müssen wir jetzt kurz erklären. Du bist tätowiert, ich bin nicht tätowiert. Das unterscheidet uns wieder mal.
Genau, aber sonst haben wir ja fast alles gleich. Ja. Also sind wir froh, dass man uns unterscheidet.
Aber jetzt so nicht tief stapeln, weil du hast den ganzen Arm schon voll, oder?
Ja, aber das ist nicht lang. Also ich habe das andere, manche sagen sogar, es ist Midlife-Crisis. Ich habe erst vor einem Jahr damit gestartet, jetzt ist er fast voll. Aber mir taugt es, ich wollte es schon lange mal haben. Und dann habe ich den Tätowierer kennengelernt, der mir das gemacht hat. Servus Philipp. Aber bei dem sind wir halt nicht. Wir sind im tiefsten Salzkammergut in Bad Ischl und zwar bei Max.
Und das schreckt jetzt vielleicht viele, dass wir beim Salzkammergut-Podcast über das Tätowieren reden, oder?
Ja, aber wir haben ja gesagt, wir sind auf der Suche nach außergewöhnlichen Menschen, nach ein bisschen out of the box Lebensentwürfen. Und der Max, das weiß ich schon lang, der hat genau so ein Leben hinter sich und auch vor sich. Max, einer der ersten Tätowierer oder der erste Tätowierer im Salzkammergut. Deswegen ist er perfekt, würde ich sagen, für unseren Podcast.
Max, Max sitzt uns jetzt gegenüber. Max heißt du aber gar nicht. Das ist sozusagen deine Brand, oder?
Lustigerweise, ich bin eigentlich Markus getauft worden, aber seit frühester Jugend schon in der Volksschule hat irgendwer angefangen, mich Max zu nennen und das hat sie beibehalten.
Hörst du nur auf Markus? Oder gibt es irgendwen, der Markus zu dir sagt?
Nein, fast nicht. Selbst mein Sohn sagt Max zu mir.
Also nicht einmal Papa.
Nein. Ist doch gut, ist doch gut. Die Brand funktioniert.
Max, ich hätte jetzt eine Frage. Ja. Wir haben ein bisschen gestöbert über dich und sind dann auf ein Wort gekommen, was immer wieder vorgekommen ist. Legende. Bist du eine Legende? Siehst du dich selber als Legende?
Absolut nicht. Und das war nie mein Bestreben. Und das wollte ich eigentlich nie sein. Ich wollte so sein, wie ich bin. Und nie irgendwie größenwahnsinnig werden oder da irgendwie in Star-Allüren verfallen. Ich habe versucht, gleich zu bleiben. Die müssen andere fragen, was die von mir halten. Aber ich glaube, dass man mein Tätowierer oder mein ganzes Leben gelungen ist, so halbwegs am Boden zu bleiben. Und es sieht mir absolut nicht als Legende.
Aber wie immer, wenn du sagst, es geht um dich und um das, was du willst in deinem Leben und das hast du einfach auch gemacht, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Woher kommst denn du und was treibt dich an in deinem Leben? Wer bist du?
Schwer zu erklären, da müsstest du wahrscheinlich auch andere Leute fragen. Ich bin in Ischl auf die Welt gekommen, da aufgewachsen, habe seit frühester Kindheit immer gern und viel gezeichnet. Hab dann bei, weiß ich nicht, ich habe nie Rechner gelernt oder mir haben sie es nicht lernen können. hab dann das Glück gehabt, Setzer zu lernen. Den Beruf gibt es heute nicht mehr, Schriftsetzer in einer Druckerei. Das war ein cooler Job eigentlich und da habe ich natürlich auch ein bisschen so grafische Entwürfe schon gemacht und das weiß ich auch nicht, dadurch, dass ich viel gezeichnet habe, haben meine Freunde dann irgendwann gesagt, ah, du kannst zeichnen, du musst tätowieren. Und ich habe das nie ernst genommen, es ist ewig lang drüber gesprochen worden und viel zu spät, ich war schon 26, wie ich die ersten Tätowierversuche gemacht habe. Und wenn du die ganze Zeit gelobt wirst, die Eltern, die Freunde, die Lehrer haben aber gesagt, ah, gute Zeichnung ein und du kannst das. Und bis zu einem gewissen Punkt habe ich dann selber geglaubt, ich kann zeichnen. Bis ich dann zu tätowieren begonnen habe und gesehen habe, was andere Tätowierer so machen. Damals hat es noch kein Internet gegeben und da haben wir halt Tätowiermagazine angeschaut oder auch Werke anderer älterer Tätowierer. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich ja gar nicht zeichnen kann. Habe dann angefangen, an mir zu arbeiten und habe das ein bisschen verbessert. Riesenkünstler bin ich mein Leben lang nicht geworden, wollte ich auch nie sein. Ich sehe mich ja als Handwerker und wie ich zuerst schon erwähnt habe, versuche ich gutes Handwerk abzuliefern, das dann wirklich ein Leben lang in der Haut hält.
Aber das ist schon eine interessante Frage. Ich glaube schon, dass es was mit Künstler auch zu tun hat oder mit Kunst zu tun hat. Oder Kreativität in jedem Fall, oder?
Kreativität auf jeden Fall. Und es gibt zweifellos Tätowierer, die Künstler sind. Und ich habe ein paar Vorbilder gehabt, nach wie vor Vorbilder, die man wirklich als Künstler bezeichnen muss. Aber wie soll ich sagen, ich sehe mich selber nicht als Künstler und habe auch nie den Anspruch gehabt, weil meines Erachtens nach beim Tätowieren das Handwerk wichtiger als die Kunst. Also mir ist viel lieber, ich habe einen Tätowierer, der irgendeine Vorlage von der Wand handwerklich, technisch gut machen kann, als wie ein super Künstler, der zu viele Details einbaut, die Haut verletzt oder einfach keine gute Tätowierung dann zusammenbringt, trotz seiner Kunst. Und wie gesagt, ich habe da einige Vorbilder, die speziell einer aus Wien, der Riesenname war in die 80er und 90er Jahre, Hallo Bernie, der war und ist nach wie vor ein großes Vorbild und der ist ein Künstler, der kann so viel Sachen oder fast alles aus dem Kopf, Freihand auf die Hauptmaler und macht herausragendes Zeug. Zu dem war ich nie fähig. Ich habe für jeden Kunden immer ein Einzelstück gemacht nach Kundenwunsch und habe das extra angefertigt, aber doch lieber ein bisschen vorgezeichnet und halt dann irgendwie auf den Körper übertragen und versucht, langhaltende, dauerhafte Arbeit zu machen.
Ja, aber Max, nehmen wir uns einmal mit, damals in den 90er Jahren, es ist ja nicht jeder Setzer Tätowierer geworden. Und ich würde auch sagen, die Welt war damals eine andere, zumindest was die Tattoo-Welt betrifft. Also jetzt gibt es ja in jeder Ortschaft einen Tätowierer, aber damals war das ja sehr rar, würde ich sagen. Wie bist du trotzdem da reinkommen? Bist du da über irgendeine Szene reingerutscht oder wie war das damals?
Naja, und ich glaube vor allem im Bodyschl.
Ja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie auch wieder so ein Thema, wo man ewig lang aushalten müsste.
Deswegen sind wir da.
Ich bin Anfang der 80er Jahre während der Berufsschulzeit, die Berufsschule in Linz gehabt und da habe ich die ersten Punks gesehen und habe mir irgendwie gedacht, voll cool, taugt mir und habe mich dann so langsam aber doch auch in Richtung Punkrock entwickelt vom Ausschauen und vom Musikgeschmack und habe mich da auch viel in Linz rumgetrieben und nach wie vor, wie immer, viel gezeichnet, aber da war noch lange keine Rede oder kein Traudenken ans Tätowieren. Dann so, war dann ja so Mitte, Ende der 80er Jahre, wo mich dann einige Freunde gefragt haben, ah, du kannst gar zeichnen, du müsstest tätowieren. Und das war ja noch total verpönt damals. Da hat es damals einen Sieg in Linz gegeben. Hallo Sieg, wenn du zuhörst. Und da habe ich mich dann auch das erste Mal tätowieren lassen.
Was war denn der erste Tattoo?
Das war am Oberarm so ein selber gezeichneter Punkrocker, der gerade irgendwie so in der Luft schwebt, so Stage-Dive-End. Und da habe ich auch gedacht, ja, die Tätowierung ist reichbar völlig und hat nicht lange gedauert, bis dann mehr dazu gekommen sind. Und eben von der Punk-Szene waren dann einige Subkulturen, da waren halt Tätowierungen schon ein bisschen interessant. Und für die Normalsterblichen waren ja alle Tätowierten halt irgendwie entweder Seeleute oder Verbrecher oder aus einem Rotlichtmilieu. Und ich bin nie gröber mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, wollte aber trotzdem immer schon anders ausschauen. Ich wollte mir eben von den traditionellen Salzkammergürtler und von meinen Eltern ein bisschen abheben. Und ja, es hat angefangen mit Stachelhaare, Irokesen, Lederjacke und Punkrock-Klamotten und hat halt eine Zeit gedauert und ja, dann sind die Tätowierungen interessant geworden. Und dann hat es aber noch ewig gedauert, bis ich selber damit angefangen habe. Wie gesagt, die Freunde haben mir vorgeschlagen oder geraten, ich soll tätowieren, aber ich habe das nicht ernst genommen, aber gedacht, nein, das schaffe ich nicht. Und es war sehr schwer zu der Zeit, an irgendwelche Werkzeuge zu kommen oder an Know-how. Vorher, die Oldschool-Tätowierer, die hätten nie irgendwas erzählt oder Tipps und Tricks weitergegeben. Wenn du dann gefragt hättest, hätte es durchaus sein können, dass du dir ein paar auflegen und hochkantig rausschmeißen. Und da hat man schon gewusst, den brauchst du nicht fragen, weil ja, das wäre deiner Gesundheit nicht so zuträglich. Und, ich habe dann immer, wenn ich beim Tätowierer war, mich selber tätowieren habe lassen, habe ich ein wenig zugeschaut und versucht, alles aufzusaugen, was ich sehe und höre. Und habe versucht, auch ohne Lehrer mir das ein bisschen anzueignen. Und habe auch das Glück gehabt, dass meine Freunde sich dann sofort hergesetzt haben und als Versuchskaninchen gedient haben. Danke dafür. Und es ist halt dann irgendwie, da war aber nur lange keine Rede oder kann dran denken, dass das irgendwann einmal ein Beruf wird oder professionell gemacht wird. Ich war dann in der Druckerei und habe da hier und da mal ein bisschen herumprobiert bei mir im Wohnzimmer. Und habe ich mehr geworden, habe ich mir leid gekommen. Und ich war da schon sehr ehrgeizig. Ich habe mich nicht gleich zufrieden gegeben, sondern wollte mich eben verbessern. Wie gesagt, zeichnerisch habe ich versucht, mich zu verbessern. Und es hat dann länger gedauert. Die ersten Versuche habe ich 1992 gemacht. Und das hat sich so langsam entwickelt und 1996 habe ich dann meine erste Studie aufgesperrt. Und lustigerweise war dann der Chef ganz verzweifelt in der Druckerei und gesagt, na, bitte hör nicht auf. Dann haben wir uns geeinigt, dass ich dann noch ein Jahr am Vormittag in der Druckerei war und am Nachmittag meine Studie aufgesperrt habe. War im Nachhinein gesehen gar nicht so blöd, weil da habe ich dann auch so ein bisschen reinwachsen können. Und was dir das ganze Umfeld, wie Freunde und Familie hat er die volle Panik gehabt, was das ist. Die haben nicht gewusst, was davon halten sollen. Kann man davon leben, überhaupt in Ischl? Mhm. Hat sich aber dann gut entwickelt. Und Ischl ist ein, war halt damals so, da hat es nicht so viele Tätowierer gegeben und da war Ischl von 3 Bundesländern leicht zu erreichen. Da hast du von der Steiermark, von Salzburg und von Österreich halbwegs leicht herkommen können. Und da sind wirklich viele Kunden teilweise auch von weit weg gekommen und hergefahren.
Das heißt, das hat sofort relativ gut funktioniert für dich?
Für mich auf jeden Fall. Natürlich hat es sich eben langsam entwickelt. Das ist nicht, dass sofort die Bude voll war, aber es steht ein paar Mundpropaganda in der Druckerei. Wir haben ein paar so Visitenkarten gemacht und das war eigentlich die ganze Werbung und das war nur Mundpropaganda und ja.
Aber warte, bevor wir jetzt so schnell in dein Geschäft kommen, möchte ich nochmal zurück. Bist du jetzt im Nachhinein froh, weil in Wirklichkeit als Setzer hättest du jetzt keinen Job mehr, oder? Also das hat sich schwer geändert.
Das hat sich schwer geändert, wobei ich glaube, wenn ich nicht Tätowierer geworden wäre, hätte ich immer noch im grafischen Bereich einen Job. Es hat sich jetzt soweit geändert, es war schon fast während meiner Lehrzeit, Anfang der 80er Jahre, haben wir die großen Druckereien und dann auch so nach und nach die kleineren, wo ich auch gearbeitet habe, schon auf Computer umgestellt. Mhm. Und ich habe so mit Bleisat, Gutenberg-mäßig und Buchdruck-mäßig habe ich ganz wenig gearbeitet. Ich habe das gelernt, weil man es für die Gesellenprüfung braucht haben, aber zu der Zeit war das schon fast nicht mehr gebräuchlich. Und jetzt wird man halt, ich weiß gar nicht, wie die Berufe heute heißen, Gebrauchsgrafik, Druckvorstufen, irgendwas. Und wie gesagt, der Beruf hat mir taugt und ich bin dann zum Großteil eben vor die ersten Apple-Computer gesessen in der Druckerei und war auch kreativ, also die Plakate entwerfen, Prüfpapier entwerfen, ein bisschen ein Gefühl entwickeln, welches Design passt zu welcher Branche. Habe ich schon ein bisschen gelernt, dass ein Rechtsanwalt einen anderen Prüfkopf braucht als irgendein, weiß ich auch nicht.
Friseur.
Zum Beispiel Bäcker und ja.
Aber es ist auch lustig, weil es auch wieder Ähnlichkeiten hat mit deinem jetzigen Job.
Super, ja. Ich habe da einiges gelernt. Speziell mal als Tätowierer hat man ja manchmal Aufträge, wo man Texte oder Schriften tätowiert. Und da hat mir eben meine Ausbildung schon ein bisschen einiges geholfen. Weil wir haben da auch Schriften zeichnen müssen in der Berufsschule. Und so weit weg ist es nicht. Und ich war froh, dass ich da schon ein bisschen kreativ sein konnte. Und dann später als Tätowierer natürlich noch mehr.
Aber auch dieser Beruf war bereits in Bad Ischl. Du bist nie wirklich weggegangen von hier, oder?
Ich bin nie weggegangen. Die Druckerei war in Ischl und ich habe lustigerweise, erst ist mir das mal eingefallen, dass ich, egal was ich gearbeitet habe, nie länger als 5 Minuten zu Fuß in die Arbeit braucht. Ich habe nie das Auto braucht, sondern in die Arbeit gehen. Und, ich war dann, wie ich gesagt habe, als Junge sehr viel in Linz in Punkszene und habe dann auch mal eine Freundin dort gehabt und weiß auch nicht, da waren auch die, der Verkehr war nicht so arg und speziell in der Nacht haben wir, was weiß ich, vorhin schon nach Linz, gute Stand, da stand 5 Minuten, da stand 10 Minuten, geht das nicht mehr.
Ist noch weitergegangen, gell?
Ja. andere Zeiten halt.
Kannst du uns historisch ein bisschen aufklären, woher Tätowieren eigentlich kommt? Hast du da ein bisschen was du uns erzählen kannst?
Naja, das ist aber eigentlich nichts Neues wahrscheinlich. Das Tätowieren hat sich unabhängig voneinander in verschiedenen Kulturen entwickelt. Also in der Steinzeit schauen, da ist irgendwer draufgekommen durch Zufall, dass er, wenn er sich, was weiß ich, mit einem russigen Dorn sticht, dass das in der Haut bleibt. Und das wurde halt dann weiterentwickelt. Und es hat in vielen Kulturen, man, Südsee, Maori, Hawaiianer, dann in Borneo, Borneo-Headhunters, die dann irgendwie so ordenmäßige Tätowierungen gekriegt haben. Die Inuit waren voll tätowiert, so mit so einfachen Striche und Muster. Ich glaube, bei den nordamerikanischen Indianern dann eher, Indianer darf man nicht mehr sagen, die, wie heißt denn das jetzt?
Die Natives. Native Americans, glaube ich.
Sorry, möchte schon. Aber auch unser Native, der Ötzi.
Ja, genau, wollte ich dann eh noch erwähnen, der war auch tätowiert, unabhängig voneinander in verschiedenen Kulturen.
Und jetzt habe ich noch eine Frage, wir kommen zu einer, naja, jetzt wollte ich schon sagen, Bad Ischlerin, aber ist sie natürlich nicht gewesen. Die Sissi war ja auch.
Auch tätowiert.
Und zwar, ich glaube, mehr als man weiß, oder?
Ich weiß nur davon, es ist so schwierig, man liest selten und wenig drüber. Ich bin einmal im Kaiserpark, ist das Mamaschlüssel, und da habe ich mir mit einem Freund, mit einem Besucher mal so eine Führung angeschaut. Und da wurde erwähnt, dass Sissi ja gern da irgendwie im Mittelmeer herumgeschippert ist und sie irgendwo in Korfu einen Anker auf die Schulter tätowieren lässt. Und der Kaiser darf da nicht recht begeistert gewesen sein, der hat das nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob es dann noch mehr gehabt hat, aber muss ich erwähnen, ich habe mir dann einmal, ich bin absolut kein Monarchist oder Fan der Monarchie, aber weil es zu Ischl passt, habe ich mir einmal Tätowierung, ein Bild der Sissi mit einem Anker auf ihrer Schulter auf meinen Oberschenkel tätowieren lassen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht einer, der wir sehr viel Ischler da mit dem Kaiserwahn mitmachen und ich bin absolut nicht begeistert. Es gehört zu Ischler, bin damit aufgewachsen. Ich sehe den Kaiserwahnsinn aber eher so in der Tradition der Sissi-Filme, eher ein bisschen sarkastisch und ein bisschen augenzwinkernd. Mir fällt da, ich weiß nicht, ob Sie das einmal gesehen habt, der Josef Meinrad ein, der da verzweifelt durch Ischl rennt und alles richtig machen will und von einem Fettnäpfchen in den anderen tritt. Und ich will mir da jetzt auch nicht zu viel über die Monarchie oder die Habsburger auslassen, aber manchmal verstehe ich es nicht. Der zittelt da den ersten Weltkrieg rein in Ischl und wird trotzdem irgendwie nur verehrt in Ischl und alle machen Geschäft damit und überall Da steht er sogar, wir haben da so einen holzausgeschnittenen Kaiser, der voll tätowiert ist, der steht vor dem Geschäft meiner Frau herum. Wie gesagt, ich sehe das sehr sarkastisch und mit Augenzwinkern.
Ja, aber sag einmal, wenn es das jetzt schon tausende von Jahren teilweise gibt, sogar in Europa, sogar in Österreich, warum ist es dann in deiner Zeit trotzdem nur Rebellion gewesen?
Man weiß es nicht, das ist einfach, keine Ahnung, ein Teil der Evolution. Mir fällt jetzt nur was ein, dass eben der Adel und auch bei den Habsburgern, um da kurz zurückzukommen, doch einige waren, die sich tätowieren haben lassen. Und so im Adel darf das irgendwie nicht so verpönt gewesen sein. Irgendwas Spezielles und
Anscheinend hat ja die Sissi auch als allererste ein Arschgeweih gehabt. Habe ich jetzt in einem Buch gelesen. Kann jetzt natürlich auch, muss nicht stimmen. Gesehen hat es keiner, auch den Anker übrigens nicht.
Ja, da gibt es keine Abbildungen, ist nur aus Erzählungen. Und ist es cool. Und ich weiß nur, dass halt im Adel, nicht nur bei den Habsburger, sondern europaweit irgendwie dann irgendwelche dänischen Könige oder der dann auch tätowiert war, die sind dann teilweise durch die Engländer, die ja das entdeckt haben, irgendwie in Neuseeland oder so und das mitgebracht haben nach Europa, war das dann für die Leute, die den Zugang dazu hatten, irgendwie interessant.
Aber sag einmal, jetzt bist du dann immer wieder zurückgekommen aus Linz, aus der Punk-Szene und so weiter, in Salzkammergut, hast dann wieder brav gearbeitet, das hast du sicher gemacht. Trotzdem warst du anders.
Ich wollte immer anders sein, wie gesagt, ich habe eine super Kindheit und ein super Elternhaus gehabt, aber trotzdem wollte ich anders sein als meine Eltern und als Kind haben sie mir immer in die Lederhosen gestopft und das habe ich nicht mehr und irgendwann, wie gesagt habe, Pubertät, habe ich ein bisschen äußerlich rebellieren können, aber wie gesagt, ich habe immer gearbeitet, bin auch mit dem Gesetz in den Konflikt gekommen und so war das, ich habe dann immer anders ausgeschaut.
Aber wie hat das Salzkammergut dann auf die reagiert? Wie hat Bad Ischl reagiert oder vielleicht sogar die Eltern?
Das war nicht so einfach. Ich glaube, manche andere in meiner Situation hätten aufgegeben und hätten wieder die Lederhosen anzogen, aber ich habe das durchgezogen, weil da habe ich einige ein bisschen Unverständnis geehrt, nicht was klar war, und habe ich auch irgendwie wollen oder herausgefordert. Oft sind auch sogar nur durch mein Äußeres irgendwelche Hücken entstanden. Also Junge beim Volk hat schon gereicht, dass ich irgendwie bunte Haare gehabt habe oder keine Ahnung. So Leopardenhosen habe ich damals angehabt, in die 80er Jahre war das ganz in bei den Punks. Und ohne irgendwie was, weiß ich auch nicht, gesagt zu haben, sind dann teilweise irgendwelche Wücken entstanden, nur durch mein Äußeres. Und das hat mich aber eher bestärkt, irgendwie da weiterzumachen. Ich war nicht so der Gewalttäter oder Schlägertyp, aber wie gesagt, ich habe nicht aufgegeben und habe da weitergemacht. Und beim Tätowieren war es ja dann auch, Salzkammergut, erzkonservativ und viele Leute haben nicht geglaubt, dass man von dem dann irgendwie existieren oder leben kann. Hat sich dann auch geändert. Und wenn du es jetzt siehst, wenn sämtliche Celebrities, Schauspieler, Fußballer tätowiert sind, das ist voll normal geworden.
Vielleicht sogar die Bürgermeisterin von Bad Ischl. Kennst du da irgendwelche Details?
Ich weiß nicht, dass ich so einmal tätowiert habe.
Ja, sehr gut, siehst du, sie haben es
doch. Ich weiß nicht, ob schon mehr hat jetzt mittlerweile, aber die Ines habe ich mal, ich kann mich nicht mehr ganz gegen sein, also Logosymbol, Schrift, ich weiß nicht mehr ganz genau, hat selber mitgebracht.
Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, irgendwann in der Zeit zwischen deinen Anfängen und jetzt ist es ja salonfähig geworden. Wie ist der Prozess gekommen, würdest du sagen?
Ich denke, das ist sehr viel durch die Tattoo-Sendungen, die man dann ab einem gewissen Zeitpunkt ständig im Fernsehen gesehen hat. So diesem Miami Ink und wie das Zeug alles geheißen hat, da gibt es ja dann in Deutschland auch solche gegeben. Und ja, da haben sie dann sogar Sendungen gemacht über Tätowierer-Kollegen von mir, die ich sogar persönlich kennt habe. Das ist, ich glaube, das ist der Hauptgrund, war.
Aber damit wir jetzt nicht hüpfen, wie kam es dann eigentlich dazu, dass du dein eigenes Studio aufgemacht hast und wann war der Moment?
Das erste Studio habe ich 1996 aufgemacht, habe ich zuerst erwähnt, 92 die ersten Versuche gemacht und dann habe ich einfach, das hat in mir langsam reifen müssen und da war ja auch Familie und Umfeld nicht so happy mit meiner Entscheidung, aber das war der Zeitpunkt, da war ich 30 Jahre, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich schon relativ alt und wenn ich es jetzt nicht probiere, dann bereue ich es irgendwann einmal und dann habe ich es halt probiert und das war im 1996 und das war gerade, ich weiß nicht mehr genau, wann, zwei Jahre vorher, haben sie da ein bisschen so Regeln aufgestellt, was man als Tätowierer alles einhalten muss und eben am Amtsarzt geprüft wird und solche Sachen, was die BH anmelden. Das habe ich dann eh alles gemacht. Und mein erstes Studio war in meinem Haus, das war recht praktisch. Und das hat sich dann rumgesprochen, wie ich zuerst gesagt habe, und dann doch habe ich mehr Kunden gekommen. Irgendwann habe ich dann einen zweiten Tätowierer gehabt, da hat sich, glaube ich, auch ein Kunde dann irgendwie interessiert dafür und dann habe ich das ein bisschen gezeigt. Und zum Schluss waren wir dann, glaube ich, zu dritt im alten Studio und dann sind immer mehr Leute gekommen und dann war der Platz zu wenig. Und das war aber dann eher schon, was habe ich gesagt, 2009, glaube ich, war das, wo ich mir gedacht habe, so kann es nicht weitergehen, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Es war zwar praktisch, weil es in meinem Haus war, aber es war kein Platz mehr zum Ausbauen oder zum Erweitern. Und dann haben wir uns auf die Suche begeben und haben jetzt das neue Studio 2009 bezogen. Bei den besten Vermietern der Welt, die waren am Anfang ein bisschen skeptisch, dann haben wir eben gesagt, was wir vorhaben und die haben uns die Chance gegeben und jetzt sind wir da ziemlich lang schon herinnen und es hat sich auch mit der Vermieterfreundschaft entwickelt. Danke dafür, Kurt und Luzi.
Und du tätowierst immer noch nach wie vor selbst da drinnen?
Im Moment nicht. Ich will jetzt gar nicht, wie ich zuerst schon gesagt habe, nicht für meine Krankheit drin. Ich bin seit 3 Jahren im Krankenstand und körperlich nicht mehr fähig, 2-3 Termine am Tag zu machen. Wie gesagt, eigentlich bin ich im Krankenstand gerade von der Versicherung Unterstützung und körperlich geht's leider nicht mehr. Ich bin froh, am Leben zu sein, aber weiß ich nicht, ob es das jemals noch was wird. Alle heiligen Zeiten, alle paar Monate fragt mein Freund wegen einer Winzigkeit, das mache ich gern. Mhm. Aber da merke ich dann schon nach einer Stunde, dass es körperlich nicht mehr durchhält. Und auch wenn ich an mir arbeite und hoffe, dass es besser wird. Aber ich glaube, es wäre kein Wunder, wenn ich nicht mehr wirklich viel tätowieren würde in meinem Leben.
Mhm. Aber du hast ja erzählt, also erstens, du wirst jetzt nicht jammern und so weiter, das respektieren wir natürlich, aber eine Frage habe ich schon. Du hast ja erzählt, du hast ja knapp überlebt. Hat das mit dir was gemacht? Dieser zweite Geburtstag in deinem Leben, hat das im Leben was geändert?
Nicht wirklich. Die Sache ist die, muss ich auch schon wieder ausholen, ich hatte das große Glück, so in jungen Jahren, ich weiß nicht, Pubertät, kurz nachher, so für mich den Lebensweg oder den Sinn des Lebens zu entdecken. Und ich empfinde das als großes Glück irgendwie, weil viele Leute ja ein Leben lang auf der Suche sind oder lang brauchen, bis das irgendwie so ein Ziel finden. Und es mir ist ziemlich bald klar geworden, ohne gebildet und besonders intelligent zu sein, habe ich gewusst, hey, das Leben endet irgendwann einmal. Und man kann nie sagen und vorausschauen, wann und wie. Und jetzt nicht, dass ich lebensmüde wäre oder auf den Tod gewartet hätte, aber für mich war das irgendwie ein wichtiger Teil des Lebens, dass man irgendwann einmal sterben muss. Mhm. Und bevor ich krank geworden bin, das war vor 3 Jahren, habe ich auch schon gewusst, dass ich ein gutes, schönes Leben schon gehabt habe und mir ist es besser gegangen als für andere Leute. Und ich habe das immer sehr zu schätzen gewusst. Und wie mir das passiert ist, habe ich eigentlich schon abgeschlossen gehabt. Nachdem der Notarzt gesagt hat, das schaut nicht gut aus und das ist lebensbedrohlich, habe ich eigentlich schon abgeschlossen gehabt im Leben und habe aber kein Problem gehabt damit. Bin dann doch wieder munter geworden und neu kennenlernen müssen und irgendwie bin froh, überlebt zu haben. Aber der Vorfall hat nicht wirklich was gemacht mit mir. So arg sei das auch hoch. Bei vielen Leuten, weiß ich nicht, verändern sie dann in der Denkweise oder ändern ihr Leben oder so. Aber ich hatte das große Glück, eben vorher schon zu wissen, um was es für mich im Leben geht. Und da ist klar gewesen, dass es irgendwann einmal aus ist. Und als 20-jähriger Punk habe ich nicht geglaubt, dass ich 30 werde. So gesehen habe ich auch schon so einen Riesenbonus gehabt und war für den schon dankbar. So gesehen habe ich jetzt einen weiteren Bonus, den ich gern annehme. Ärzte haben gesagt, ich habe ein großes Glück gehabt. Ich habe dann irgendwo mal im Internet gelesen, dass der Durchschnitt der Patienten, die dasselbe haben oder gehabt haben wie ich, im Durchschnitt 5 Jahre überleben. Hm. Also 3 Jahre habe ich es schon. Ich hoffe schon, dass es ein bisschen weitergeht, aber ich habe vom Tod keine Angst. Ich fürchte mich vor Schmerzen und vor Sichtum, aber vom Sterben selber überhaupt nicht, weil aber nicht gerne lebe. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei, dann habe ich es hinter mir und das bleibt niemand aus. Das ist so meine Sichtweise.
Aber was ist wirklich dann die Philosophie und was ist der Weg dahin, so eine Zufriedenheit oder so eine Erkenntnis zu bekommen? Ist das, dass man sich im Leben alles erfüllt oder geht es um Familienwerte?
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich bin aus irgendeinem Grund halt, wie gesagt, in jungen Jahren dazu vielleicht draufgekommen, um was geht. Und natürlich lernt man dazu oder wird ein bisschen, macht Erfahrungen und wird ein bisschen weiser, unter Anführungszeichen, im Laufe des Lebens. Aber wie ich dorthin komme, ich habe halt den Punkt gehabt, wie 30 war, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss ich das probieren. Geht das mit dem Tätowieren oder nicht? Und es war so cool eigentlich, weil ich wirklich jeden Tag gerne in die Arbeit gegangen bin und kreativ habe sein können und für mich den besten Beruf der Welt gehabt habe, obwohl es ja mehr Hobby war als Beruf. Geschäftsmann war ich nie gut, am liebsten hätte ich immer alles hergeschenkt und war immer viel zu billig. Und ich habe das gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat und habe das auch zu schätzen gewusst, dass die Leute das gefällt oder dass sie wiederkommen oder neue Leute schicken. Und ich glaube, dass das schon, wenn du was tust, das gern tust, dass das auch Zufriedenheit erzeugt. Und das war aber nie so richtig geplant, weil bis dass ich 26 war, habe ich über das Tätowieren gar nicht nachgedacht. Und viele Sachen haben sich bei mir so von selbst ergeben. Es kommen natürlich dann aber irgendwelche Vorkommnisse daher oder Erlebnisse, wo du denkst, das ist jetzt nicht so gut und mit dem muss ich fertig werden. Mhm. Da muss man dran arbeiten, dass man nicht aufgibt oder dass man halt die blöden Situationen meistert. Ich habe mal vor Augen gehalten, dass es viel schlimmer sein könnte oder hätte sein können. Ich bin dankbar, ist das falsche Wort, weil ich nicht weiß, wenn ich dankbar sein soll. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass mein Leben so verlaufen ist. Und bis als ich krank geworden bin, habe ich nie einen Arzt gebraucht. Und da muss ich aber auch noch sagen, dass ich recht froh bin, in Österreich zu sein, weil ich eine Freundin in Amerika habe, die wegen einer kleinen Blinddarmoperation dann irgendwie die Existenz aufs Spiel setzen müssen. Ich habe viel Glück gehabt, muss ich sagen. Zu einer Zeit in die Gegend, in die Familie reingeboren worden zu sein, das kann sich kein Mensch aussuchen. Und für mich ist das nicht selbstverständlich. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, warum, wieso, aber man kann das nicht begründen. Viel Glück einfach.
Es klingt alles so, als wäre er sehr im Reinen mit sich. Das ist eigentlich positiv.
Ja, bin ich auch froh drüber, weil ich kenne natürlich auch Leute, die aber am Hadern sind und irgendwie mit allen unzufrieden. Natürlich gibt's viel Leute, die von vornherein so ein großes Glück gehabt haben. Das ist natürlich, kann man jetzt auch schwer beeinflussen oder so. Aber ich sehe das als Gnade und als großes Glück, dass es mir so gut gegangen ist.
Finde ich großartig. Aber dann reden wir gleich über deine Kunden. Ist es bei deinen Kunden auch immer so, wenn die reingekommen sind, sind die immer reingekommen mit einer ganz klaren Vorstellung oder überlegen die noch, wollen die von dir Tipps? Wie läuft das ab?
Die meisten haben schon einen Wunsch. Früher war es ja auch noch nicht so, dass jeder eine eigene Zeichnung wollte. Die sind teilweise mit irgendwelchen Fotos daherkommen oder mit teilweise Ausschnitte aus Magazinen. Da habe ich immer vermieden, weil da hat es ja damals die Tätowiermagazine gegeben mit schönen Arbeiten und Motiven. Und am Anfang sind sehr viele Leute hergekommen mit irgendwie ausgeschnittenen IVDs. Und ich habe das damals schon nicht mehr, weil der Tätowierer und der Kunde haben sich da hingesetzt, dass sie was entwerfen und das wollte ich nie eins zu eins kopieren. Ich habe gesagt, ich mache da gerne was Eigenes, im selben Thema oder ähnlich, aber habe immer für die Kunden versucht oder auch dann wirklich was Eigenes gezeichnet, nach deren Wünschen. Und das war schon der Großteil der Kunden, die eine Idee gehabt haben und wir haben das dann irgendwie besprochen und ich habe dann was gezeichnet, wenn nötig, ein bisschen geändert. Aber ich habe dann auch gelernt im Laufe der Zeit, ich habe keinen Lehrer gehabt und habe für gewisse Sachen vielleicht ein bisschen länger gebraucht als einer, der Tätowiererlehre irgendwo machen hat können. Aber man lernt dazu, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht und mit offenen Ohren. Ich habe mir das dann eben so angewohnt, dass ich schon beim Besprechungstermin wirklich alles alle Zweifel ausgeräumt habe und so gut wie möglich besprochen, damit dann keine Änderungen mehr nötig waren. Natürlich kommen, wie heute zum Beispiel, nebenan im Studio haben sie so einen sogenannten Walk-in-Doc, da kommen dann Leute ein wenig Kleinigkeiten und schauen nicht am Mappen oder kommen dann auch, mittlerweile zeigen sie ja nicht mehr das Handy, wie sowas. da ist dann teilweise die Chance, dass ich etwas vorbereitet, es tätowiert wird oder, aber der Großteil meiner Arbeit war schon, und auch meiner Mitarbeiter ist extra angefertigt, Custom Work, nach Kundenwunsch. Natürlich wissen auch die Kunden, Entschuldigung, wir sind drei Tätowierer und alle drei sind gut, aber jeder hat so ein bisschen seine Handschrift und so. Mhm. Und da schaut man natürlich dann schon, welches Motiv eignet sich für welchen Tätowierer am besten.
Magst du uns ein bisschen über deinen Stil erzählen, was du gemacht hast, was du für dich entworfen hast oder entwickelt hast in den letzten Jahrzehnten?
Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich einen eigenen Stil habe, obwohl mir sehr viele Leute gesagt haben, ich hätte einen. Auch, wie gesagt, ich habe keinen Lehrer gehabt und keine Lehre gemacht, aber ich bin ziemlich bald draufgekommen, dass mir die Western Traditionals, das Oldschool, sehr gut gefällt, weil ich der Meinung bin, dass das auch als Tätowierung sehr gut funktioniert und langhaltende Tätowierung ergeben kann, weil man weiß, wie man das richtig umsetzt. Und ich komme immer aus dem Grafikbereich und auch wenn ich das ein oder andere gute realistische Porträt tätowiert habe, aber für mich war das grafisch sehr cooler. Gute Tätowierung braucht meines Erachtens noch eine solide Außenlinie, solide Schwarzschattierungen und auch genügend Hautstellen für den Kontrast. Und das hat mir eigentlich nie wer gesagt oder gelernt, aber ich bin Gott sei Dank auch relativ bald draufgekommen und das war der Stil, den ich am liebsten gemacht habe. Schon Motive nach Kundenwunsch, ich habe wirklich alle möglichen verrückten Motive gemacht, aber halt von der Ausführung her habe ich geschaut, dass es lang halt in der Tätowierung wird. Dass grob und groß genug ist und Jahrzehnte in der Haut überdauert.
Gibt es Tattoo-Motive, wo du von damals bis heute einfach sagst, nein, das mache ich nicht?
Ja, ist einige Male vorgekommen, dass ich politische Symbole abgelehnt habe. Mhm. Irgendwelche, weiß ich auch nicht, Nazi-Sprüche, Symbole. Aber sonst habe ich schon versucht, eigentlich jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Der Kunde ist König und das war die Abwechslung hat es irgendwie ausgemacht.
Was waren denn die schrägsten Motive, die du jemals tätowieren hast?
Die Frage habe ich so oft gehört in meinem Tätowiererleben. Die kann ich aber nicht beantworten. Weil was ist schräg? Was den einen, für den einen schräg ist, ist für den anderen lustig oder normal. Ich kann das nicht beantworten. Das habe ich auch, wie gesagt, bin ich oft gefragt worden, aber habe da nie eine richtige Antwort geben können, weil ich mir nicht herausnehmen möchte, was ist jetzt wirklich schräg.
Wen lässt denn du ran? Weil du bist ja sehr tätowiert.
Ich habe sehr viele Kollegen auf mir. Wenige, die mir zwei Stickel gemacht haben.
Hat das einen Grund?
Na gar nicht. Das hat sich einfach so ergeben. Natürlich, bei den ersten paar Tätowierungen habe ich schon noch überlegt, was will ich, weil ich habe es ja fürs Leben und wer soll das machen und so. Aber dann, seit ich dann selber angefangen habe zu tätowieren, ich habe einige gute und einige schlechte Tätowierungen und alle sind wichtig für mich. Ich sehe das so als Tagebuch, ein Tagebucheintrag. Ich habe von einigen großen Namen Tätowierungen, aber wie gesagt, das ist auf die Qualität kommt es gar nicht an. Also bei mir ist es so, dass ich eben drauf schaue und sage, ah, das ist dann und dann entstanden von dem und dem. Und ich habe teilweise Stickeln von Nicht-Tätowierern oder von netten Tätowierern, die nicht so gut waren. Und weißt du, was ich meine? Ich habe da andere Herangehensweise und wenn es passt hat, habe ich wieder irgendwie ein kleines Stickerl dazu gekriegt. Und es sind manche Sachen jetzt ohne Grund, nur wegen, weiß ich auch nicht, weil es mir gefallen hat, entstanden. Und manche haben halt irgendeinen Hintergrund. Ich habe ein paar eben Verstorbene verewigt. Ich habe Weihnachten einmal verewigt, obwohl ich keine Weihnachtsfeier bin. Aber da haben wir im Studio eine kleine Weihnachtsfeier gehabt. Da haben wir dann irgendwann
das Christkindl gekommen.
Nicht mehr ganz nüchtern habe ich so einen komischen Christbaum gekriegt von einem Kollegen. Und ja.
Sag mal, wie lange hat es gedauert? Ich habe jetzt einige Fragen, die in die Richtung gehen, dass deine Eltern dann das akzeptiert haben, was du gemacht hast.
Ich habe gesagt, ich habe das Glück gehabt, ein halbwegs brauchbares Elternhaus zu haben. So die Zeichnerei und das Grafische oder so, das haben meine Eltern immer unterstützt. Und sie haben auch das auch nie versucht auszureden. Sie haben halt dann öfters gesagt, meine Mutter, ja, jetzt hast du eh schon genug, lass da nichts mehr machen. Und mein Vater war super nett, hat mich auch schwer unterstützt, aber der war nur ein bisschen konservativer als die Mutter und der war dann halt ein bisschen Angst gehabt, was könnten denn die anderen Leute sagen und so. Ich schließe ein Dorf, wo jeder jeden kennt. Und mein Vater haben auch viele Leute kennt und die waren ein bisschen skeptisch. Aber da haben wir nie irgendwie das ausgeredet. Beim ersten Studio hat er dann voll brav mitgearbeitet und haben
also
wir da beim Einrichten und beim Renovieren und so, beim Tätowieren natürlich nicht, aber die haben mich immer unterstützt. Sie waren jetzt sehr skeptisch am Anfang, eben kann man davon leben und was ist das und da hat sich auch keiner damit beschäftigt bis dorthin. Und zu der Zeit eben, 92, 96 war es auch noch nicht so, da habe ich schon sehr viel Skepsis gemerkt. Aber trotzdem, wenn es gegangen ist oder so, haben sie mich unterstützt und bin ja recht dankbar dafür.
Das ist natürlich schon außergewöhnlich und ein großes Glück. Aber du bist trotzdem ein Rebell gewesen ein Leben lang, zumindest optisch. Du warst in der Punk- und Hardcore-Szene unterwegs und so weiter. Das heißt, irgendwie ist das ja auch was man will, dieses Auffallen und so weiter. Es ist aber heute die Tätowierwelt eine ganz andere und es hat so ziemlich jeder Tätowierung und du fallst eher auf, wenn du keins hast. Ist das eine Entwicklung, die dich sogar ein bisschen stört?
Die stört mich sehr, oder hat mich, wie das so losgegangen ist mit den Celebrities, fürchterlich gestört. Allerdings ist das auch die Entwicklung, das ist die Zeichen der Zeit, das gehört zur Evolution dazu. Wie gesagt, wir haben dann in den 90er Jahren ein bisschen auffallen können mit Handrücken und Halstattoos. Das geht halt nicht mehr. Und ich finde es ein wenig schade. Andererseits bin ich auch sehr dankbar dafür und weiß zu schätzen, dass wir davon leben können. Und dass ich das, ich weiß jetzt gar nicht, ob es mir lieber wäre, dass es wieder so wäre wie früher, dass man mehr auffällt oder dass man ein Leben bestreiten kann damit. Der Mittelweg ist wahrscheinlich und eine Zeit lang hat mich das wirklich gestört. Mhm. Wie gesagt, ich war jetzt nie kriminell und bin auch mit dem Gesetz nicht in Konflikt gekommen, aber das hat mir schon taugt, dass wir damals als wenige, entweder war es damals irgendwie, ja, schon Musiker oder halt Tätowierer, wenn du sichtbare Tätowierungen gehabt hast. Und ich muss auch sagen, dass ich sehr vielen Kunden das ausgeredet habe oder teilweise verweigert habe, dass ich eine sichtbare Tätowierung mache, wenn die nicht schon wissen, wie das ist, wie man behandelt wird als Tätowierer, als Tätowierter. Das war in den 90er Jahren, Anfang der Nullerjahre sicher anders. Da hat man noch sehr mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt. Heute macht es gar nichts mehr aus. Und es hat sich so entwickelt, es ist müßig, darüber zu reden. Es ist, wie es ist. Ich versuche damit klarzukommen und wie gesagt, weiß zu schätzen, dass wir davon leben können. Mehr fällt mir da dazu jetzt da gar nicht ein.
Ich glaube, das ist generell ganz normal ist, dass wenn man etwas vorantreibt, dass es irgendwann in den Mainstream kommt. Und ja, dass man dann mit dem leben muss, dass man sich quasi als Rebell selber sein eigenes Grab schaufelt.
Beim Tätowieren habe ich das eigentlich nicht so geglaubt oder auch nicht so erhofft, wie es sich dann entwickelt hat. Es ist dann, wie gesagt, seit den Fernsehsendungen doch ziemlich schnell gegangen. Ich weiß nicht, also was wäre, wenn man es wünschen könnte. Man kann es nicht aufhalten und man kann es nicht umkehren und es ist, wie es ist.
Aber ich fand es voll sympathisch, dass du mir gesagt hast, wie du erfahren hast, dass ich kein Tattoo habe. Was hast du gesagt?
Bleib so, wie du bist.
Fallst mehr auf.
Das ist aber auch, manchmal haben ja meine Kollegen im Studio schon wirklich geschimpft, weil ich das manchen Leuten, die sich für was interessiert hätten, geraten habe. Ja. Das ist geschäftsschädigend, du musst die Leute beraten und sollst das einer nicht ausreden. Aber wenn ich glaube, ein bisschen so ein Gefühl gehabt zu haben, ist jetzt einer ein bisschen unsicher oder so ein Gefühl, was im Gespräch so rüberkommt. Und ich habe einige Leute wieder weggeschickt, wenn ich gemerkt habe, die sind sich nicht sicher, sage ich, überleg das nochmal, erkundig dich bei anderen Tätowierern und wenn du sicher bist, dann komm wieder zurück und dann machen wir was Scheins oder machen wir extra ein Einzelstück für die. Ich habe auch keine Tätowierer kennengelernt, die hat dann, keine Ahnung, aus Mangels, aus Gefühl oder aus Geldgier oder sonst irgendwas, die gar nicht lang gefragt haben, sitzt die her, machen wir gleich und haben wir schon. Das habe ich nie wollen. Also ich habe Scheibeweinge rausgefunden, wie ernst ist das Thema. Oder sobald noch einer ein bisschen am Zweifeln war, habe ich gesagt, geh und schlaf da ein paar Mal drüber oder komm in ein Jahr bitte oder so etwas.
Jetzt sieht man bei dir, du hast natürlich die Unterarme jetzt tätowiert, du hast natürlich was an, weil wahrscheinlich auch die Oberarme und die Füße und auch die Finger, aber die Handinnenflächen habe ich seltener noch gesehen. Das Peace-Zeichen gefällt mir übrigens sehr gut.
Love and Peace.
Love and Peace.
Ja. Love and Peace hast du in deinen Händen. Weißt du noch, wann die Tätowierungen waren?
Boah, schwer zu sagen. Warte mal kurz nachdenken.
Das heißt, du hast das schon lang?
Sehr lang. Anfang, Mitte der Nullerjahr, schätze ich mal.
Wie weh tut Handinnenfläche?
das ist relativ. Es ist doch ein bisschen schmerzhafter als Arme und Beine, würde ich sagen. Aber meine zwei sind von einem Tätowierer gemacht worden, der von Hand sticht. So, der hat in Thailand tätowieren gelernt. Und das ist weit nicht so schmerzhaft wie mit der Maschine. Und der hat mir das gemacht. Und ich habe es gut ausgehalten. Ich habe selber oft Handinnenflächen tätowiert, auch bei stark tätowierten Kunden. Und die haben alle gesagt, dass es gescheit weh tut, wenn du es mit der Maschine machst. Dann ist die Haut auch ganz anders auf der Handinnenseite. Und du musst da ganz anders arbeiten als wie am Rest des Körpers. Da muss man schon ein bisschen Erfahrung haben und das ordentlich reinhauen. Und dann eignen sich ja Schattierungen sehr schlecht. Die meisten Handinnenflächen-Tattoos bestehen hauptsächlich aus Linien. Weil durch die harte Haut, die ständig irgendwie beansprucht wird, muss man tief genug sein und dann ist natürlich die Gefahr, dass es ein bisschen verrennt eventuell. Aber das ist eine Erfahrungssache und mit der Maschine tut es um einiges mehr weh als am Rest des Körpers.
Mhm. Kannst du drei Tätowierungen auf deinem Körper ausmachen, die für deinen Lebensweg exemplarisch stehen und die vielleicht am wichtigsten für dich waren? Oder hast du überhaupt keine von Bedeutung machen lassen?
Doch, einige haben eben einen Hintergrund, eben, was weiß ich, ich habe verstorbene Menschen verewigen lassen. Ich habe den Namen meiner Frau, meines Sohnes. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eins besonders wichtig wäre. Das war auch so ein ständiger Prozess und Tagebucheinträge und selbst die schlechten Tätowierungen habe ich gerne. Ich habe noch nie was überdecken lassen, weil alles wichtig ist für mich und ich möchte jetzt da keins herauspicken. Ich habe speziell auf die Unterarm von zwei wirklich guten Tätowierern was gekriegt, zu einer Zeit, wo ich selber noch nicht so lange tätowiert habe. Und das war eben sehr interessant und auch lehrreich beim Zuschauen. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass die wichtiger sind als andere.
Jetzt hast du eh deine Anfänge nochmal gesagt. Ich hätte eine Frage noch, bevor wir dann wirklich zum Ende wieder kommen, zu unserem Wordrap. Gibt es irgendeine rebellische Haltung von damals, die du dir heute wieder mehr wünschen würdest in unserer Zeit?
Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie so sagen soll, weil das sicher missverstanden wird. Generell und einfach gesagt, man sollte nicht bei den Scheiß mitmachen, nicht ständig mit dem Mainstream mitschwimmen und Leute sollten, wie gesagt, ich will da gar nicht irgendwie ins Detail gehen, weil das sicher missverstanden wird. Leute sollten ein bisschen nachdenken, bevor sie gewisse Aktionen setzen, bevor sie irgendwo ein Kreuzerl machen oder solche Sachen oder Entscheidungen fürs weitere Leben oder so. Jetzt mit meinen fast 60 Jahren rede ich mir ein bisschen leichter, wie 30 war, bin ich auch in viele Sachen reingesprungen und habe halt die Erfahrungen machen müssen. Aber es ist halt schwierig, ich weiß jetzt, ich habe einen Sohn, der ist 28, den versuche ich auch gewisse Sachen zu sagen oder zu Bedenken zu geben. Aber ich weiß, ich hätte mir damals auch nicht wirklich was sagen lassen. Und in einem gewissen Alter musst du deine eigenen Erfahrungen und Fehler machen. Und hoffen, dass du daraus lernst und dass die nicht irgendwie zu schwerwiegend sind.
Du meinst, es ist eh sinnlos, Ratschläge zu geben, aber nachdenken schadet nie.
Nein, ich sag dann schon, wenn es passt und wenn es nicht gerade irgendwie so viele Leute hören, sage ich schon meine Meinung. Und es gibt einige Leute in meinem Bekanntenkreis, die dann mit meiner Meinung oft nicht einverstanden sind. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das der richtige Platz ist, dass man da jetzt irgendwie zum Philosophieren und Politisieren anfangen.
Du, bevor wir aber zum Wordrap kommen, habe ich schon noch eine Frage. Hat sich irgendwer mal irgendwas vom Salzkammergut tätowieren lassen?
Am Anfang nicht so sehr, aber das ist immer mehr geworden. Wie gesagt, ich habe da die Abkürzung auf die Finger und ich habe dann, irgendwann hat das, ich weiß nicht, zuerst war das uncool und so das Alpenländische oder so. Aber dann hat das angefangen und hat nicht überhaupt genommen, aber es ist irgendwie mehr geworden. Da hat mal einer angefangen, ja, wie wir irgendwie Enzian und Edelweiß tätowiert haben oder das Bad Ischler Wappen haben wir schon unzählige Male gemacht und ich bin jetzt nicht so der volle Patriot und viele von meinen Kunden haben das auch eher als uncool gefunden, aber das hat sich dann irgendwie entwickelt und ich muss auch sagen, früher, ich habe es gehasst, wenn wir Tötern in der Lederhosen gesteckt haben und wir dann 40 oder 43 war, habe ich mir selber wieder Lederhosen machen lassen. Wie gesagt, ich stehe schon auf mein Heimat ist auch so ein Wort, was ich eigentlich gar nicht mag. Ich stehe auf Ischler, auf Salzkammergut, aber ich bin einer, der mir ist das ganz egal, wann jetzt Salzkammergut in Tschechien, Italien oder in Ungarn war mir das auch komplett egal. Ich bin jetzt nicht so der Patriot oder so. Aber die so patriotische und alpenländische und Salzkammergut-Tätowierungen sind schon des Öfteren angefertigt worden und abverlangt worden.
Bei all dem Anderssein, bist du trotzdem ein typischer Salzkammergutler?
Ich glaube schon.
Mir gefällt der Grinser.
Und ich weiß es auch super zu schätzen, dass ich mein Leben lang irgendwie ein Punkrocker bleiben hab dürfen. Durch eben meinen Beruf oder durchs Tätowieren und so. Taugt mir schon, aber eigentlich, ich habe nie woanders gelebt. Ich habe schon Zeiten gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt nach Wernsiehen oder was weiß ich, war oft in Lenz, wo ich auch schon kurz davor war, da hinzuziehen. Im Endeffekt hat es sich nie ergeben. Und da bin ich recht froh drüber, muss ich sagen. Cool, Ischler zu sein. Alle mit sämtlichen Höhen und Tiefen, wie ich es gesagt habe, der Kaiserwahn, das verstehe ich bis heute nicht, aber der gehört zu Ischl dazu und ich halte es halt aus und wenn es passt, dann bin ich halt ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber. Aber jetzt auf meinen alten Tag möchte ich sowieso nicht mehr weg, bin recht froh, dass ich da bin, gute Luft, schöne Natur, coole Gegend.
Bist du bei einem Verein im Salzkammergut?
Nein, das halte ich gar nicht aus. Ich bin, bevor ich krank geworden bin, durch das einige Male mit dem Motorrad ausgefahren und habe das voll genossen. Und da wurde vor Jahren einmal so ein USK und Halle Club gegründet, wo ich die meisten Leute kenne, voll super nette Leute, habe ein Logo gezeichnet und so, und die haben dann gemeint, ich muss zu dem Club dazu gehen. Dann war ich bei uns treffen und dann hat es geheißen, da müssen wir ausfahren und da. Und nein, ich möchte es da, wie ich will und wann ich will. Und das hat alles eine Berechtigung und ich schätze und liebe diese Leute, aber so Vereine, das ist nichts für mich. Dann hätten sie gefreut, wenn jetzt irgendeiner Blasmusik gegangen war, damals als Junge, aber das hat sich Gott sei Dank gar nicht ergeben. Und der Trachtenverein war auch immer allgegenwärtig. Aber war für mich auch nie ein Thema. Es gehört dazu, passt viel, ich habe da gar nichts dagegen, aber ich muss oder möchte selber nicht dabei sein.
Naja, wir haben es schon gehört. Du hast einen eigenen Weg gefunden und bist mit dem im Reinen.
Aber wenn du jetzt die Halle noch angesprochen hast, was sind denn so deine Lieblingsplätze, wo du hinfährst im Salzkammergut?
Dadurch, dass es Oldtimer sind, mit dem man nicht schnell und auch nicht weit kommt. Ich habe, wenn ich Zeit und Möglichkeit gehabt habe, und ich bin auch nur beim Schein wiedergefahren, ich bin nicht einer, der eine Woche lang auf Tour geht. Ganz selten bin ich mal mit einem zweimal schlafen irgendwo hingefahren. Da bin ich dann schon irgendwie zu Freunden oder Kanten nach Kärnten habe ich gefahren zum Beispiel oder solche Sachen. Aber zum Großteil bin ich so Tagestouren gefahren. Im Salzkammergut rund um die Seen, rund um die Berge, mal rund um den Osten oder solche Sachen. Das hat mir aber getaugt, weil ich das dann auch ziemlich kurzfristig machen habe können. Und zu Hochsommersaisonzeiten kannst du das eh vergessen, weil da kommst du rund um die Seen nicht weiter. Aber da weiß ich eben auch die Gegend und die schöne Landschaft sehr zu schätzen.
Dann sind wir bei unserem Wordrap.
Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, Robert.
Na dann mach.
Na bitte, weil ich glaube, wir führen das wirklich ein mit der Playlist. Und zwar, jetzt haben wir oft die Musik angesprochen. Wir kommen ja trotzdem beide aus dieser Punkrock-Ecke und so weiter. Wenn du es auf 3 Songs runterbrichst, bemühe dich bitte. Vielleicht schaffen wir es. Aber gibt es Lieder, die dich so geprägt haben, dass sie durch dein ganzes Leben ziehen?
Nein, wie gesagt, ich bin nach wie vor Punkrocker, aber bei mir hat sich das immer so verändert. Es war schon Punkrock, Hardcore, aber mal höre ich immer gern die Platten an und dann, was weiß ich, keine Ahnung, einen Monat später ist wieder was anderes. Ich weiß auch sehr zu schätzen, dass ich viele Konzerte gesehen habe und in den Musikstil und in die Szene eingewachsen bin, weil für mich gibt's nichts Besseres. 3 Akkorde, 1,5 Minuten, 2 Minuten, das reicht. Für was Komplizierteres bin ich nicht gescheit genug, glaube ich. Und ich kann das aber nicht auf ein Liedl reduzieren. Vielleicht doch. Ende der 90er Jahre ist von Social Distortion der Platten rausgekommen, die White Light, White Heat, White Trash. Die ist jahrelang auf und ab gerannt und ich habe oft überlegt, wenn man jetzt wer auf eine Insel schickt und sagt, du darfst nur eine Platte mitnehmen, dann war das lange Zeit die White Light, White Heat, White Trash von Social Distortion. Im Moment würde ich das gar nicht mehr bestätigen. Also ich habe so viele Sachen, die mir gefallen. Und innerhalb des Punkrocks gibt es ja auch wieder verschiedene Stile, wo mir sehr viel gefällt. Und bitte verlang nicht, dass ich mich da jetzt auf ein Liedl reduziere.
Bitte verlang das nicht
von mir. Bitte verlang das nicht.
Aber einen kurzen Wordrap müsstest du mit uns noch spielen.
Ich weiß nicht einmal, was ein Wordrap ist.
Ich erkläre es dir. Ganz kurze Antworten auf folgende Fragen. Am Salzkammergut schmeckt mir?
Vieles. Kurz essen hat mir immer geschmeckt, wie man sieht an meinem Körper anfangen. Und da möchte ich mir aber nicht auf irgendetwas reduzieren. Mein bisheriges Leben im Salzkammergut schmeckt mir gut.
Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Ja, also ein bisschen die Engstirnigkeit und die Konservativität mancher Leute. Wobei das aber auch wieder ein wichtiger Teil des Salzkammerguts ist. Also.
Bestimmt natürlich. Am Salzkammergut liebe ich?
Vieles. Berge, Seen, Flüsse, Natur.
Am Salzkammergut fehlt mir?
Konzertveranstaltungsplätze, wobei es schon welche gibt, aber die halt alle ziemlich klein sind. Nach wie vor gehe ich gerne auf Konzerte, aber kann jetzt durch meinen Zustand nicht mehr weiß Gott wohin fahren oder so. Und wenn da die ein oder andere Band mehr spielen würde, würde es mich freuen.
Cool. Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Natur, Frischluft, wie bereits erwähnt, ich tue mir davor schwer, irgendwie etwas Spezielles herauszufiltern. Sorry, ich bin kein Word-Rapper.
Uns hat's taugt.
Uns hat's taugt.
Es war nett zwider. Danke, Max.
Ich versuche nicht zwider zu sein.
Bist du nicht. Vielen Dank. Schön, dass du dabei warst.
Danke, dass ich da sein
darf. Ich darf und das Merkland habt und war eine neue, interessante Erfahrung. Bin schon gespannt, wie sich das dann im Endprodukt anhört.
Na super, wird es sich anhören. Servus.
Bin überzeugt.
Dankeschön.
Danke, ciao.
Nett zwider ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.